Ich möchte heute weitermachen, dort wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Allerdings möchte ich in der Chronik weitermachen, in der zweiten Chronik. Da wird es nämlich ausführlicher berichtet. Zweite Chronik, Kapitel 10. König Salomo ist gestorben. Auch so eine Gestalt der Salomo. Vielleicht der Mann in der Bibel, der das höchste Potenzial hatte, den Gott gesegnet hat, über die Maßen hinaus, mehr als alle anderen. Und der das Potenzial nicht genutzt hat, was Gott ihm gegeben hat. Der versagt hat, der von Gott abgefallen ist, sogar gegen Ende seines Lebens. Was machst du mit dem Potenzial, was Gott dir gegeben hat? Nutzt du das zur Fülle, was Gott dir gegeben hat? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lese diese Dinge. Ich möchte eines Tages nicht zurückschauen auf mein Leben und sagen, Mann, ich habe was verpennt oder ich habe das Leben irgendwie versandelt oder vergeudet. Wäre so viel mehr drinnen gewesen und ich habe es nicht genutzt. Salomo ist für mich eine der traurigsten Gestalten in der Bibel eigentlich. So reich gesegnet und doch abgefallen. Geteiltes Herz. Und dieses geteilte Herz, das nicht völlig beim Herrn war, führt zu einem geteilten Reich. Das ist die Geschichte, die wir heute sehen. Der Prophet Ahia kam in unserem Abschnitt letzte Woche zu einem Mann, wir können sagen, einen der Leiter, der so in der oberen bis mittleren Management-Ebene in Israel war, namens Jerobeam. Und er hat einen neuen Mantel und er zerreißt den Mantel in 12 Teile und sagt zu Jerobeam, hier nimm dir 10 Teile, weil der Herr wird dir 10 Stämme von Israel geben. Und dem Salomo sind noch 2 geblieben, Juda und Benjamin. Und dann hat Salomo den Jerobeam verfolgt, wie so oft ist. Und heute geht die Geschichte weiter nach dem Tod von Salomo. Und Rehabeam ging nach Sichem. Rehabeam ist der Sohn von Salomo, der einzige Sohn, den wir zumindest mit Namen haben. Und der war so ein verwöhnter Fratz, können wir sagen eigentlich. Falls er wirklich der einzige Sohn war, können wir uns das vorstellen. Ne? Er ist hier am Königshof, im Haus des reichsten Mannes der Welt aufgewachsen, Einzelkind, verwöhnt, musste wahrscheinlich nie irgendwelche Entbehrungen ertragen, verhätschelt, das Leben wurde ihm leicht gemacht. Und er ging jetzt nach Sichem. Das ist so im Zentrum der nördlichen Stämme eigentlich. Es ist interessant, wir haben diese Spaltungslinie zwischen Nordstämmen und Südstämmen schon vorher gesehen, unter David eigentlich schon. Nachdem Absalom rebelliert hat, haben wir schon dieses Konkurrenzdenken und diese Spannung gesehen zwischen Juda im Süden und den Stämmen im Norden und dann auch nachher bei der Rebellion des Scheba. Und so ging Rehabeam nach Sichem, interessanterweise nach Norden. Ist vielleicht ein Zeichen seiner Schwäche, dass er diesen nördlichen Stämmen, die nicht von seinem Stamm waren, entgegenkommen musste, um ihn zum König zu machen. Wenn hier steht ganz Israel, dann heißt das wahrscheinlich alle Leiter Israels. Sicher nicht das ganze Volk. Aber die Leiter haben sich versammelt, um Rehabeam zum König zu machen. Und es geschah, als Jerobeam, der Sohn des Nebat, das hörte, Er war aber in Ägypten, wohin er vor dem König Salomo geflohen war. Da kehrte Jerobeam aus Ägypten zurück. Also jetzt kommt dieser Konkurrent, dem Gott gesagt hat, ich werde dir 10 Stämme geben, zurück, nachdem er gehört hat, dass Salomo verstorben war. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen, das heißt die Ältesten, die Leiter von Israel. Da kamen Jerobeam und ganz Israel und redeten zu Rehabeam und sagten, dein Vater hat unser Joch hart gemacht. Und nun erleichtere den harten Dienst deines Vaters und sein schweres Joch, das er auf uns gelegt hat, dann wollen wir dir dienen. Vielleicht hat Salomo hohe Steuern eingehoben. Wir wissen, dass er zumindest während der Zeit, als der Tempel gebaut wurde, auch Zwangsarbeiter ausgehoben hat aus den Israeliten. Und so kommen sie jetzt zu seinem Sohn, der nicht automatisch dieselbe Autorität hatte wie der große König Salomo, und sagen, erleichtere uns den harten Dienst deines Vaters. Gib uns eine Pause. Mach die Dinge einfacher für uns. Dann wollen wir dir dienen. Er sagte zu ihnen, noch 3 Tage, dann kommt wieder zu mir. Und das Volk ging hin. Weise Sache eigentlich. Schwierige Entscheidungen, die große Auswirkungen haben, große Entscheidungen in unserem Leben, nicht spontan zu treffen, sondern mal zu sagen, okay, ich nehme mir Bedenkzeit, ich nehme mir die Zeit, ich denke nochmal drüber nach, ich frage nach Rat, ich bete. Das war leider, was er nicht getan hat. Der Rehobeam war beeinflusst wahrscheinlich von seinem Vater, der ein Götzendiener geworden ist, gegen Ende seines Lebens. Traurigerweise, das Volk sagt auch nichts in die Richtung, dass sie sagen, hey, leite uns geistlich, führ uns wieder zurück zu Gott, unserem Herrn. Scheint das Volk, auch die Nachkommen Salomos, schon sehr lau geworden, was geistige Dinge anbelangt. Aber es ist weise, sich Zeit zu nehmen für wichtige Entscheidungen. Und der König Rehabeam beriet sich mit den Alten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch am Leben war, und sagte, was ratet ihr, diesem Volk Antwort zu geben? Und sie redeten zu ihm und sagten, wenn du diesem Volk gütig und ihnen zu Willen bist und gute Worte zu ihnen redest, dann werden sie alle Tage deine Knechte sein. Eigentlich das, was Jesus uns im Neuen Testament sagt. Wenn du groß sein willst im Reich Gottes, dann sollst du ein Diener aller sein. Leiden heißt dienen. Und das ist, was die Ältesten sagen. Sagen, du musst dir die Anerkennung verdienen. Du kannst nicht davon ausgehen, weil dein Vater Anerkennung hatte, der der weiseste Mann der Welt war, der respektiert war, der angesehen war, dass du das einfach hier so selbstverständlich übernehmen kannst und reinmarschieren kannst und auf den Tisch schauen kannst. Ist oft ein Fehler, den junge Leiter machen, aus ihrer Unsicherheit heraus machen sie den Macho und dieses autoritäre Gehabe. Und die Ältesten sagen, hey, nein, diene den Leuten einfach. Diene ihnen, liebe sie. Das ist, was Jesus gesagt hat. Und dann wirst du den Respekt verdienen. Dann werden sie dir dienen alle Jahre ihres Lebens. Vers 8. Doch er verwarf den Rat der Alten, den sie ihm geraten hatten, und beriet sich mit den Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren und die vor ihm standen. Das ist so, naja, wie können wir sagen, so Ratgeber-Shopping, was der Rehabeam hier macht. Seht ihr, er hat den Rat der Alten, der weisen Ratgeber, die vielleicht seinen Großvater David schon beraten haben, seinen Vater Salomo beraten haben, er hat den Rat verworfen. Wollten nicht hören, was die gesagt haben. Er wollte sein eigenes Ding, er hat schon vorgefasste Meinung gehabt eigentlich. Also er verwarf den Rat und dann ging er zu den Jungen. Habt ihr das schon mal gemacht? Trifft immer wieder solche Leute, die sich Ratgeber suchen, die ihnen das sagen, was sie eh tun wollen. Die eigentlich nicht wirklich nach Rat suchen, sondern nur eine Entschuldigung für das, was sie sowieso tun werden und tun wollen. Ah, ich weiß nicht, mein Alter und ich, wir vertragen uns nicht mehr, wir passen irgendwie nicht zusammen, wir verstehen uns nicht richtig. Ich glaube, ich soll mich scheiden lassen. Dann sagst du, hey, nee, das ist, was Gottes Wort hier sagt. War er dir irgendwie untreu, hat er Ehebruch begangen? Nein, nein, aber wir vertragen uns einfach nicht und er geht mir auf den Keks. Hey, komm, Gottes Wort sagt, ist fürs Leben lang. Scheidung ist nicht erlaubt. Und dann rennen sie weiter zum Nächsten. Was sagst du? Oh, der ist so böse zu mir. Und laufen so lange, bis sie irgendjemanden treffen, der dann sagt, ja, das ist schon okay, was du machen willst. Und du findest solche Ratgeber heute, die dir sagen werden, ja, es ist okay. Psychologischer Rat statt biblischer Rat. Das ist, was der Rehabeam hier macht. Er rennt so lange, bis er jemanden findet, der ihm das sagt, was er hören will. Und er sagte zu ihnen, was ratet ihr, dass wir diesem Volk zur Antwort geben, das zu mir geredet und gesagt hat, erleichtere das Joch, das dein Vater auf uns gelegt hat. Und die Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren, wahrscheinlich auch so verwöhnte junge Kerle, redeten zu ihm und sagten, so sollst du zu dem Volk sagen, das zu dir geredet und gesagt hat, dein Vater hat unser Joch schwer gemacht, du aber erleichtere es uns. So sollst du zu ihnen reden. Oh, mein kleiner Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. Das heißt, meine Schwächen sind noch stärker als die Stärke meines Vaters. Nun denn, mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgeladen. Ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. Oder bessere Übersetzung ist eine Geißel mit Widerhaken, Widerhaken. Haken, der Haken, die Hegen, der Haken, die Haken, mit Widerhaken dran. Also, Macho-Gehabe. Die Jungen sagen, hey, Jerobeam, du darfst dir hier keine Schwäche irgendwie zeigen. Du bist der König. Du hast ein Recht, dass dein Wille getan wird. Du bist der Macher. Du bist der Macho. Zieh dein Ding durch. Absoluter Stolz hier, oder, wenn man das liest. Mein kleiner Finger ist stärker als die Hüfte meines Vaters. Kommt mir fast typisch vor, für Seelsorger heute. Du gehst zu den guten alten Seelsorgern, die bibelfest sind, und bittest sie um Rat. Und die sagen dir solche Dinge, die Jesus gesagt hat. Geben ist seliger als nehmen. Wer der Erste sein will, der soll Diener aller sein. Demütige dich, nimm dein Kreuz auf dich und folge Jesus nach. Wer sich demütigt, den wird der Herr erhöhen. Sei ein Diener. Und dann kommen die Jungen, du fragst die Jungen und die sagen, ja, schau, dass deine psychologischen Bedürfnisse hier befriedigt werden und dein Selbstwert und guck hier, du musst auch schauen, wo du bleibst, such dir deinen eigenen Weg. Und es wird so schön vermischt. Hauptsache, wir fühlen uns gut. Erinnert mich an die Situation heute. Und wie gesagt, man findet Seelsorge, die einem fast alles sagen. Die sagen, Scheidung ist okay, Homosexualität ausleben ist okay. Hauptsache, wir fühlen uns gut. Was immer du willst, such dir dein Ding, zieh dein Ding durch. Verwirkliche dich selbst, oder? Das ist das große Schlagwort heute. Das ist, was die Jungen hier eigentlich sagen. Verwirkliche dich selbst. Du bist der König und Könige haben Macht, oder? Also jetzt lass mal deine Macht raushängen, die du hier hast. Und Jerobeam und das ganze Volk kamen zu Rehabeam am dritten Tag, wie der König geredet hatte. Als er sagte, kommt am dritten Tag wieder zu mir. Und der König antwortete ihnen hart. Und der König Rehabeam verwarf den Rat der Alten und redete zu ihnen nach dem Rat der Jüngeren. Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will es noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. So hörte der König nicht auf das Volk. War ein richtiger, guter, junger Tyrann. Und dann heißt es aber weiter, denn es war eine Wendung von Seiten Gottes, damit der Herr sein Wort aufrecht hielte, dass er durch Ahia, den Siloniter, zu Jerobeam, dem Sohn des Nebat, geredet hatte. Rehabeam trifft hier seine Entscheidungen aus seinem eigenen bösen Herz, aber im Hintergrund hat Gott alles unter Kontrolle. Gott verwirklicht seinen Plan. Und als ganz Israel sah, dass der König nicht auf sie hörte, da antwortete das Volk dem König: Was für einen Anteil haben wir an David? Wir haben kein Erbteil am Sohn Isais. Jeder zu seinen Zelten, Israel. Nun sieh nach deinem Haus, David. Und ganz Israel ging zu seinen Zelten. Also die Ältesten, die dort versammelt sind, sagen: Ja, wenn das deine Einstellung ist, wenn du Tyrann spielen willst hier bei uns, wenn du denkst, du stehst über allem, du musst auf niemanden hören, dann und tschüss. Schau, wo du bleibst. Und sie gehen alle nach Hause, lassen den stehen. Die Söhne Israel aber, die in den Städten Judas wohnten, über sie wurde Rehabeam König. Und der König Rehabeam schickte Hadoram, den Aufseher, über die Zwangsarbeit aus. Ja, schlechte Wahl. Aber die Söhne Israel steinigten ihn, sodass er starb. Und da hat der König gemerkt, dass es ernst ist. Und der König Rehabeam bestieg eilends den Wagen, um nach Jerusalem zu fliehen. So brach Israel mit dem Haus Davids bis auf den heutigen Tag. Von jetzt an ist das Reich geteilt. Zwei Stämme im Süden, das Südreich Juda, und 10 Stämme im Norden, das Nordreich Israel. Wir werden uns die Geschichte der Könige ansehen von Israel und Juda, wobei die Königsbücher beide Seiten beleuchten, beide Geschichten vom Südreich und vom Nordreich, und die Chronik nur die Geschichte des Südreichs, Könige des Südreiches. Israel im Nordreich hatte 19 Könige und die waren alle böse. Wir werden gleich sehen, warum, oder auch nächste Woche noch sehen. Die haben von Anfang an auf dem falschen Fuß angefangen, hier ihre Nation mit Götzendienst und Rebellion gegen Gott. Von 20 Königen, die es in Juda gab, gab es 8 gute, immerhin. War noch ein Überrest, werden wir auch heute noch sehen, von Guten im Südreich Juda. Die Chronik widmet, glaube ich, so um die 70%, also fast 3/4 des Buches diesen guten Königen, den guten Vorbildern. Aber hier hat es begonnen mit dem Macho-Rat der Jungen. Ich lese was aus dem Jakobusbrief vor. Da schreibt er über Weisheit. Und er sagt: Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seiner Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitteren Neid und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Hier sehen wir die Zerrüttung, weil sie nicht nach Weisheit gehandelt haben. Weisheit ist Sanftmut, heißt es hier, nicht Eigennutz. Und so haben wir diese Progression, ein geteiltes Herz von Salomo, viel zu einem geteilten Reich, diese Selbstzucht, dieses Macho-Gehabe von Rehobeam, spaltet sein Reich. Kapitel 11, Vers 1. Und Rehabeam kam nach Jerusalem und versammelte das Haus Juda und Benjamin, 180.000 erlesene Krieger, um mit Israel zu kämpfen, damit er das Königreich an Rehabeam zurückbrächte. Also jetzt stehen sie vor dem Bürgerkrieg. Da geschah das Wort des Herrn zu Schemaja, dem Mann Gottes. Sage zu Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda, und zu ganz Israel in Juda und Benjamin, So spricht der Herr, ihr sollt nicht hinaufziehen und sollt nicht mit euren Brüdern kämpfen. Kehrt um, jeder in sein Haus, denn von mir ist diese Sache ausgegangen. Da hörten sie auf die Worte des Herrn und kehrten um und zogen nicht gegen Jerobeam. Ich mag diesen Typen hier, den Schemaja. Von dem hören wir vorher nichts und werden auch nie wieder was hören. Aber er taucht auf und stellt sich hier vor die Leiter Judas, vor der Armee mit 180.000 Mann und sagt ihnen einfach klipp und klar, auf den Punkt gebracht, das Wort Gottes. Er fordert Mut. Geht's dir manchmal auch so, dass dir vorkommt, dass du gegen alle stehst, wenn du zu Gottes Wahrheit stehst und sagst, hey, das ist, was Gott will. Er fordert Mut, aufzustehen für den Herrn. Und ich mag diesen Mann. Und er bewahrt Israel hier vor einem Bürgerkrieg, der wahrscheinlich Tausenden das Leben gekostet hätte. Und wir wissen, dass es vom Herrn war. Er hat dem Jerobeam das verkündigt, dass er ihm 10 Stämme geben wird und Rehabeam nur 2 lassen wird. Und man muss es ihm zugute halten, dem Rehabeam, dass sie auf die Worte des Herrn hörten und umkehrten und nicht gegen Jerusalem zogen. Und Rehabeam wohnte in Jerusalem und er baute Städte zu Festungen aus in Juda und er baute Bethlehem und Etam und Tekoa und Bezur und Socho und Adulam und Gat und Maresha und Sif und Adorajim und Lachish und Aseka und Zora und Ayalon und Hebron, befestigte Städte, die in Juda und Benjamin sind. Wahrscheinlich Befestigungen gegen Ägypten. Sind alles Städte unten im Süden von Juda. Und er machte die Festungen stark und legte Befehlshaber hinein und Vorräte von Speise, Öl und Wein und in jede Stadt Schilde und Spieße. Und er machte sie überaus stark und Juda und Benjamin gehörten ihm. Vers 13. Und die Priester und die Leviten, die in ganz Israel waren, stellten sich bei ihm ein aus allen ihren Gebieten. Denn die Leviten verließen ihre Weideplätze und ihr Besitztum und zogen nach Juda und nach Jerusalem. Denn Jerobeam und seine Söhne hatten sie aus dem Priesterdienst des Herrn verstoßen. Und er hatte sich Priester angestellt für die Höhen und für die Bocksdämonen und für die Kälber, die er gemacht hatte. Na, wahrscheinlich in Ägypten kennengelernt, diese Anbetung von Kälbern. Hat eine Gegenreligion errichtet, werden wir nächste Woche sehen. Eine Gegenreligion und wieder diese goldenen Kälber gemacht und gesagt, hey, das sind die Götter, die euch aus Ägypten rausgeführt haben. So eigentlich als Repräsentation von Yahweh, vom wahren Gott, aber halt auf eine perverse Art und Weise, auf eine ägyptische Art und Weise. Er hat auf jeden Fall ein Gegenheiligtum eingerichtet zum Tempel in Jerusalem, weil er Angst gehabt hat, dass ihm die Leute davonlaufen, wenn sie nach Jerusalem ziehen und dort anbeten, dass er da an Macht verlieren würde. Also er hat Religion missbraucht, um seine Macht zu erhalten. Das ist was, was Könige, was Herrscher oft tun und getan haben in der Geschichte. Und so hat er die Leviten entlassen aus ihrem Dienst und jeder konnte Priester werden, der wollte, und so ein Dämonenpriester für diese falschen Götter. Vers 16, und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels zu suchen. Sie kamen nach Jerusalem, um dem Herrn, dem Gott ihrer Väter zu opfern, und sie unterstützten das Königreich Juda und stärkten Rehabeam, den Sohn Salomos, 3 Jahre lang. Denn 3 Jahre lang gingen sie auf dem Weg Davids und Salomos. Schade, dass es nur 3 Jahre waren. Ne? Das hat mit dem schlechten Herz von Rehabeam zu tun. Er war ein schlechter Leiter, der kein Herz hatte für Gott. Aber was wir hier sehen, ist, dass die Leviten und eigentlich alle Gottesfürchtigen, die dem Herrn anhangen im Nordreich Israel, jetzt ins Südreich Juda kommen. Und das stärkt das Südreich Juda. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die zumindest 8 gute Könige hatten und warum das Reich Juda auch länger überlebt hat als das Nordreich Israel. Sie hatten noch einen gottesfürchtigen Überrest aus allen Stämmen dort zusammen. Und das ist ganz schön beeindruckend, was wir hier lesen. Überlegt euch das mal, diese Priester, diese Israeliten haben alles zurückgelassen, um den Herrn zu suchen, um den Herrn nachzufolgen. Es steht hier, ihre Weideplätze, ihren Besitztum, haben sie alles verlassen, um den Herrn zu suchen. Und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israel zu suchen. Waren gottesfürchtige Priester und Leiter, geistliche Leiter und die wenigen, die noch dem Herrn treu waren, sind ihnen gefolgt. Aber ein großer Preis. Was bist du bereit zu verlassen, um den Herrn zu suchen? Ja, manchmal müssen Leute wörtlich ihren Besitz zurücklassen, alles, was sie haben, um Gott nachzufolgen. Ich denke an muslimische Länder. Wenn ein Moslem sich zu Christus bekehrt, kann er oft nur mal eines tun, und das ist rennen, so schnell er kann, weil er sonst umgebracht wird. Es gibt Leute, die wörtlich alles zurücklassen, um Gott nachzufolgen. Aber was musst du zurücklassen? Was kostet es dich, Jesus nachzufolgen? Was bist du bereit aufzugeben, ihn zu suchen? Vielleicht sind es Dinge wie Fernsehen, um dafür stille Zeit zu haben, den Herrn zu suchen, vielleicht als Familie. Vielleicht ist es sowas wie ein Hobby. Aber was bist du, was bin ich bereit? Was sind wir bereit zu geben, um den Herrn zu suchen? Und Rehabeam nahm sich zur Frau Mahalat, die Tochter Jerimots, des Sohnes Davids, und der Abihail, der Tochter Eliabs, des Sohnes Isais. Und sie gebar ihm Söhne, Jeusch und Shemaja und Saham. Und nach ihr nahm er Maacha, die Tochter Absaloms, und sie gebar ihm Abia und Attai und Sisa und Shelomit. Und Rehabeam liebte Maacha, die Tochter Absaloms, mehr als alle seine Frauen und seine Nebenfrauen. Denn er hatte 18 Frauen genommen und 60 Nebenfrauen. Frauen waren Statussymbole damals. Und er zeugte 28 Söhne und 60 Töchter. Und Rehabeam setzte Abia, den Sohn der Maacha, als Oberhaupt, als Fürsten unter seinen Brüdern ein, denn er dachte daran, ihn zum König zu machen. Wahrscheinlich, weil seine Mutter seine Lieblingsfrau war und das war der Einfluss. Abia war nicht der Erstgeborene, aber er machte ihn hier zum Nachfolger. Und er handelte verständig und verteilte alle seine Söhne in alle Landschaften Judas und Benjamins, in alle befestigten Städte und gab ihnen Nahrung in Fülle und suchte eine Menge Frauen für sie aus. Er handelte verständig, er war in diesem Sinn ein weiser Herrscher, hat alle anderen Söhne verteilt im ganzen Land, hatte den Vorteil, dass sie sich einerseits nicht zusammentun konnten gegen den Abia und rebellieren konnten, hat sie schön verteilt. Und dann hat er natürlich seine Familienmitglieder im ganzen Land verteilt gehabt, auch das war weise, und hat ihnen Besitz gegeben, befestigte Städte, Nahrung in Fülle und jede Menge Frauen für sie. Also er hat sie zufrieden gestimmt. Seine Familie, dass sie ihm loyale Untergebene sind und das Reich zusammenhalten. So Freundelwirtschaft würden wir heute sagen, Vetternwirtschaft. Kapitel 12, Vers 1. Und es geschah, als die Königsherrschaft Rehabeams gefestigt und er stark geworden war, da verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Mann, passiert so oft. Als seine Herrschaft befestigt war und er stark geworden war, da verließ er den Herrn. Und weil er der Leiter den Herrn verlässt, das ganze Volk mit ihm. Leider zieht er andere mit sich. Und das ist auch so oft der Fall, wenn Leiter in die falsche Richtung laufen. So oft der Fall, wenn es gut geht, wenn wir Wohlstand haben, wenn die Dinge locker laufen, wenn wir erfolgreich sind. Es sind die Zeiten der größten Anfechtung. Es ist die größte Versuchung, auf uns selbst zu vertrauen, statt auf den Herrn. Solange wir kämpfen müssen und es schwierig ist, da schreien wir zum Herrn und da beten wir und da suchen wir ihn, aber sobald es uns gut geht, werden wir bequem und faul und geistlich faul zumindest. Es gibt diese Geschichte von einem Elefanten, der mit einem Floh über so eine Holzbrücke drüber läuft. Und als sie aufs andere Ende rübergegangen sind, sagt der Floh zum Elefanten: Hey, die Brücke haben wir ganz schön zum Schwingen gebracht. Manchmal haben wir so dieses Ding, wow, der Herr segnet uns, er gibt uns Erfolg, es geht uns gut und wir sagen, oh Herr, haben wir das nicht toll gemacht. Ich denke an Nebukadnezar, der hatte auch die Einstellung, wo er in seiner Stadt rumging und sagt, das große Babel, habe ich das nicht mit meiner Macht alles aufgebaut? Und dann zeigt ihm der Herr seinen Platz. Und er muss 7 Jahre lang wie ein Tier leben, bis er begreift, dass es der Herr ist, der ihn gesegnet hat und der ihn eingesetzt hat. Und der Herr wird auch den Rehabeam hier züchtigen, wie wir gleich sehen werden. Aber so oft sind es die Zeiten des Erfolges, des Wohlstandes, die am gefährlichsten für uns sind. Stolze Einstellung. Und der Herr widersteht dem Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Oh, ich wollte noch Parallelstelle vorlesen aus 1. Könige 14, was es konkret bedeutet hat, dass sie das Gesetz des Herrn verlassen haben. Da heißt es, und Juda tat, was böse war in den Augen des Herrn, im Vers 22, 1. Könige 14, und sie reizten ihn zur Eifersucht durch ihre Sünden, die sie begingen, mehr als alles, was ihre Väter getan hatten, und auch sie bauten sich Höhen und Gedenksteine und Ascherim auf jeden hohen Hügel und unter jeden grünen Baum. Und es waren Tempelhure im Land. Sie taten nach allen Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Also sie sind in Götzendienst gefallen, so wie schon Salomo vor ihnen. Und sie haben diese ganzen perversen Götzen der heidnischen Nationen um sie herum angebetet. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und sie reizen ihn zur Eifersucht und deswegen wird er sie züchtigen. Gott möchte uns ganz für sich haben. Und wenn wir Konkurrenzgötzen in unserem Leben haben, Dinge oder Personen, die wir an Gottes Platz setzen, die wir zum Nummer eins machen, wo sich unser Leben drum dreht, dann wird ja Gott auch da mit umgehen in unserem Leben. Hier im Fall von Rehabeam lesen wir im Vers 2, es geschah im 5. Jahr des Königs Rehabeam, da zog Shishak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem herauf, denn sie hatten treulos gegen den Herrn gehandelt. Mit 1200 Streitwagen, das waren die Panzer damals, Hightech-Waffen, und mit 6000 Pferden, bei mir steht 6000, also zwischen 6.000 und 60.000 Pferden. Für 1200 Streitwagen, ich denke 6.000 ist realistischer. Da ist wahrscheinlich irgendwo ein Kopierfehler in einem der Manuskripte. Aber ist nicht so wichtig, wie viele Pferde das waren. Und das Volk, das mit ihm aus Ägypten kam, war nicht zu zählen. Libyer, Sukkah, Jitter und Kuschiter, also ganzen Afrikaner, haben sich zusammengetan und haben sich gedacht, jetzt überfallen wir mal Juda. Und er nahm die befestigten Städte ein, die Juda gehörten, und kam bis vor Jerusalem. So viel haben ihn seine befestigten Städte gebracht, hier gegen Ägypten. Er hat auf seine Städte vertraut, auf seine Kraft vertraut. Aber wir wissen inzwischen schon, dass der Erfolg für Israel nicht in ihrer Kraft war, sondern in der Kraft des Herrn. Sie waren erfolgreich und siegreich, wenn sie auf den Herrn vertraut haben, nicht wenn sie auf eigene Kraft vertraut haben. Und da kam der Prophet Schemaja zu Rehabeam und zu den Obersten von Juda, die sich vor Schishak nach Jerusalem zurückgezogen hatten, und sagten zu ihnen: So spricht der Herr, ihr habt mich verlassen, darum habe ich euch verlassen und euch in die Hand Schishaks gegeben. So einfach ist es. Ihr habt mich verlassen, deswegen habe ich euch verlassen. Der Schlüssel ist nicht, dass wir versuchen, den Herrn auf unsere Seite zu ziehen, sondern dass wir auf seiner Seite sind. So wie Josua, wo er vor Jericho ist und er sieht hier den Engel des Herrn und er zieht sein Schwert und sagt: Bist du für uns oder gegen uns? Und er sagt: Nein. Falsche Frage. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist: Sind wir mit Gott? Dann ist er mit uns. Und die Obersten von Israel und der König demütigten sich und sagten: Der Herr ist gerecht. Da tun sie wieder was Gutes. Sie hören auf diese Zurechtweisung vom Herrn und sie nehmen das an, dass es eine Züchtigung ist, und sie sagen: Der Herr ist gerecht. Mann, und das ist ein Ausdruck für geistliche Reife. Wenn Menschen, wenn Christen unter Anfechtungen und in schweren Zeiten trotzdem sagen: Der Herr ist gerecht. Nicht zu Gott rennen und sich beschweren und sagen: Hey Gott, was ist los? Was lass du das zu in meinem Leben? Was soll das Ganze? Nee, sie nehmen das an hier. Sie sagen: Gott, du bist gerecht. Zusammenfassung ihrer Buße: Der Herr ist gerecht, wir sind nicht gerecht. Wir verdienen nicht sein Erbarmen. Sie haben ihn zuerst verlassen und dann hat er sie verlassen, hat einfach gesagt: Okay, ihr wollt mich verlassen, dann geht und schaut, wie er ohne mich zu euch kommt. Hat seine Hand mal, seine schützende Hand mal kurz weggenommen vor ihnen. Und das ist, was Gott in unserem Leben tut. Wenn wir gegen Gott rebellieren, wenn wir in Sünde leben wollen, wenn wir im Ungehorsam sein wollen, wenn wir rebellisch sind, dann tut Gott genau dasselbe. Wenn wir sagen: Herr, ich will nichts mit dir zu tun haben, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass Gott unser Gebet erhört und sagt: Okay, dann renn los, renn in die Welt und schau, wie es dir geht dabei. Manchmal lässt Gott zu, dass Schishaks in unser Leben kommen. Übrigens, dieser Krieg hier, der ist auch archäologisch belegt. Man hat in Theben, in einem Tempel von dem Pharao Schishak, Tafeln gefunden, Inschriften gefunden, wo berichtet wird von diesen Städten, die er eingenommen hat, hier in Juda. Also, wir lesen hier wahre Geschichte. Das ist wirklich passiert, was wir hier lesen. Als aber der Herr sah, Vers 7, dass sie sich gedemütigt hatten, geschah das Wort des Herrn zu Schemaja: Sie haben sich gedemütigt. Ich will sie nicht vernichten und will ihnen bald Rettung geben. Und mein Zorn soll sich nicht durch Schishak über Jerusalem ergießen. Oft sind Gottes Verheißungen und seine Bünde an Bedingungen geknüpft. Und so ist es hier. Gott hatte dem Salomo schon gesagt: Wenn du treu mit mir lebst, dann wird von deinen Nachkommen auf dem Thron sitzen, bis auf alle Zeit. Aber wenn du untreu bist, wenn ihr untreu seid, dann werde ich euch in die Hand eurer Feinde geben. Aber das Schöne ist, als sie Buße tun und sich demütigen, dann gießt Gott auch seinen Zorn nicht über sie aus und er gibt ihnen wieder Rettung. Sie kommen wieder an den Platz des Heils zurück, wenn wir mit Gott leben. Doch sollen sie ihm zu Knechten sein, damit sie meinen Dienst und den Dienst der Königreiche der Länder unterscheiden lernen. Sie mussten dem noch immer Tribut zahlen, dem Schishak. Und er sagt, damit sie meinen Dienst und den Dienst der Königreiche der Länder oder der Heiden unterscheiden lernen. Ist ein Riesenunterschied, ob wir Gott dienen oder ob wir irgendwelchen Götzen dienen. Für irgendwas anderes leben als für ihn. Wenn wir Diener Gottes sind, wie wir am Sonntag drüber gesprochen haben, wenn wir Gott dienen, seine Sklaven, seine Diener sind, dann werden wir Freie und Gesegnete. und erfüllte Menschen. Wenn wir den Götzen dieser Welt nachrennen, werden wir versklavte und unfreie und kaputte Menschen. Götzen dieser Welt sind keine guten Herren, die versklaven uns. Wenn du für Partys lebst, das macht dich kaputt. Auf lange Sicht. Anfangs macht es Spaß. Wenn dir die Birne zukippst und dich besaufst, macht dich abhängig. Alkoholiker, wenn du Drogen nimmst, macht dich abhängig. Wirst drogensüchtig. Wenn du für Sex lebst, wirst du sexsüchtig. Es versklavt dich. Es nimmt dich gefangen. Wenn du ein Lügner bist, musst du deine Lügen immer weiter spinnen, dieses Lügennetz, und am Ende bist du ein Gefangener, du bist kein freier Mensch mehr. Wenn du für das Ansehen von Menschen lebst, nimmt dich auch das gefangen. Wirst du ein unsicherer Mensch sein, der immer versucht, den anderen recht zu machen, der Masken tragen muss. Hey, wenn wir dem Herrn nachfolgen, dann sind wir frei, dann sind wir heil. Es gibt im Englischen so ein Lied, das heißt, wir sind frei, dich anzubeten. Das ist wahre Freiheit, den wahren und den lebendigen Gott anzubeten. Seinem Wort zu folgen. Er sagt uns das, was er sagt, weil er es gut mit uns meint. Es ist so heil, es ist so gut, ihn zu unserem Herrn zu haben. Er ist der beste Herr, den wir uns vorstellen können. Und Gott sagt ihnen hier, sie sollen ruhig mal lernen, den Unterschied zwischen Dienst für mich und Dienst für diesen anderen Götzen, diesen anderen Nationen. Dass sie herausfinden, es ist so viel besser, mit Gott zu leben, so viel besser, heil zu leben, als sich von der Welt versklaven zu lassen. Und Schishak, der König von Ägypten, zog gegen Jerusalem herauf, und er nahm die Schätze des Hauses des Herrn weg, und die Schätze des Hauses des Königs, alles nahm er weg. Und er nahm die goldenen Schilde weg, die Salomo gemacht hatte. Hier innerhalb von 5 Jahren ist der ganze Reichtum weg, den Salomo aufgehäuft hat. Und Juda ist nun mehr ein kleines Königreich und er kann sich seine Feinde gerade vom Leibe halten, indem er alle Schätze, allen Reichtum auch vom Tempel weggibt. Wie tief ist er gefallen, der Rehobeam? Und alles wegen einem geteilten Herzen. Und er nahm die goldenen Schilde weg, die Salomo gemacht hatte. Und der König Rehabeam machte an ihrer Stelle bronzene Schilde, und er vertraute sie der Hand der Obersten der Leibwächter an, die den Eingang des Hauses des Königs bewachten. Und es geschah, so oft der König in das Haus des Herrn hineinging, kamen die Leibwächter und trugen die Schilde und brachten sie dann wieder in das Wachzimmer der Leibwächter zurück. Mann, die tollen goldenen Schilde, die über 20 Millionen wert waren, die sind weg. Das Wahre, das Reine, das Gold ist weg. Und was macht er? Er macht sich bronzene Schilde. Billige Imitationen. Machen viele Menschen, wenn das Echte, das Wahre, die wahre Beziehung zu Gott weg ist, sie sich entfernt haben von ihm, fangen an, das zu überdecken mit Imitationen, billigen Dingen nach außen hin. Ja, wir preisen Herrn, Halleluja, wir kennen alle Worte, wir geben uns toll, aber nichts dahinter. Das wahre Gold ist weg. Weil er sich also gedemütigt hatte, wandte sich der Zorn des Herrn von ihm ab, sodass er ihn nicht völlig vernichtete. Es war ja auch in Juda noch etwas Gutes, ein kleiner treuer Überrest. Und der König Rehabeam erstarkte in Jerusalem und regierte weiter. Denn Rehabeam war 41 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 17 Jahre in Jerusalem, der Stadt, die der Herr aus allen Stämmen Israels erwählt hatte, um seinen Namen dort niederzulegen. Und der Name seiner Mutter war Naama, die Ammoniterin. Aber er tat, was böse war, denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. Oh, oh. Habt ihr es gesehen hier? Name seiner Mutter war Naama, die Ammoniterin, war eine dieser Frauen, die das Herz Salomos vom wahren Gott weggebracht hat. Und hier auch ihr Sohn wird zu einem Götzendiener, zu einem Rebell gegen den wahren Gott. Es ist viel leichter, jemanden runterzuziehen, als jemanden hochzuziehen. Ihr könnt das mal ausprobieren, euch auf einer auf den Stuhl stellen, der andere unten, und dann versucht ihn mal hochzuziehen. Wer was macht. Ob es leichter ist, jemanden runterzuziehen oder leichter ist, jemanden hochzuziehen. Wahrheit ist, es ist leichter, jemanden runterzuziehen. Und das passiert in den allermeisten der Fälle. Deswegen sagt uns Gott ganz klar, dass wir nicht mit Ungläubigen unter ein Joch gehen sollen im 2. Korintherbrief. Mädels, keine nichtchristlichen Freunde, keine nichtchristlichen Beziehungen, also Freund, Freundin-Beziehung in dem Sinn. Jungs, keine Beziehungen mit ungläubigen Mädels. Die Bibel warnt uns ganz klar davor, dass wir es nicht tun sollen. Und warum? Das ist der Grund. Es ist leichter, jemanden runterzuziehen, als jemanden raufzuziehen. Gott hat einen Partner für euch, der Jesus lieb hat und der ihm nachfolgen will. Und wo ihr gemeinsam stärker seid in der Nachfolge als allein. Das, was Gott für euch hat. Und gebt euch mit nichts Geringerem zufrieden. Lasst euch nicht ein mit Ungläubigen auf diese Art und Weise, weil das bindet euch und es wird euch runterziehen und es wird euch zerstören. Hier, Rehabeam ist ein lebendiges Beispiel dafür. Aber er tat, was böse war, denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. Deswegen tat er, was böse war, weil er sein Herz nicht darauf richtete, den Herrn zu suchen. Was heißt das für unser Leben? Könnte das heißen, dass auch wir Böses tun werden, wenn wir unser Herz nicht darauf richten, den Herrn zu suchen? Den Herrn suchen, was heißt das? Ich glaube, es ist eine Willensentscheidung. Ich glaube, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, muss ich eine Entscheidung treffen und sagen, Gott, heute will ich für dich leben. Und ich will begeistert sein für dich heute. Das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Weil unsere natürliche Tendenz, weiß ich nicht, ob das die ist. Ich muss jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sagen, Herr, ich will nicht faul sein heute, sondern ich will mein Bestes für dich geben an diesem Tag. Weil meine natürliche Tendenz ist Faulheit. Ich muss jeden Morgen aufstehen und sagen, Herr, ich will ein Diener sein heute. Und nicht selbstsüchtig. Weil meine natürliche Tendenz ist, selbstsüchtig zu sein. Mir selbst zu dienen. Ich muss mich jeden Morgen entscheiden und sagen, ich will heute ein Geber sein und kein Nehmer. Weil meine natürliche Tendenz ist, dass ich habsüchtig bin. Das ist unser Fleisch, oder? Spricht von Disziplin hier und von einer klaren Ausrichtung des Lebens. Er tat, was böse war, denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. David hat gesagt, gerichtete Bahnen, gebahnte Wege sind in meinem Herzen. So muss es in unserem Herzen sein. Eine Grundsatzentscheidung. Und dann jeden Morgen neu. Gott, ich will dein Nachfolger sein. Ich will begeistert sein von dir. Das sieht man nicht immer automatisch. David hat gesagt, lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Manchmal können wir uns so reinfallen lassen in diesen Sumpf. Und dann müssen wir sagen, nein. Und ich will dir nachfolgen. Ich will mein absolut Bestes geben für dich heute. Und ich will dein Diener sein. Ich will mit dir leben, Gott. Ich will dich suchen heute. Ich will offen sein für das, was du mir sagst. Dass du zu mir sprichst. Dass du meinen Plan durcheinander bringst an diesem Tag. Dass du mich anders führst, als ich es geplant habe. Weil du bist Gott und ich bin der Nachfolger. Gebahnte Wege, das ist so wichtig. Das ist geistliche Disziplin. Jeden Tag stille Zeit mit Gott. Jeden Tag ihn suchen, auf ihn hören in seinem Wort. Mit ihm in Kommunikation sein. Er tat, was böse war, denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. Und die Geschichte Rehabeams, die frühere und die spätere, ist sie nicht geschrieben in der Geschichte des Propheten Schemaja und Esaias Iddo? Das wäre ein toller Name, wenn ihr mal Kinder habt, Nina, Iddo. Wäre eher so ein Hundename, ja, heute. Dies gilt auch für das Geschlechtsregister. Und die Kriege zwischen Rehabeam und Jerobeam dauerten die ganze Zeit an. Und Rehabeam legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids. Und sein Sohn Abia wurde an seiner Stelle König, so wie er es gewollt hat. Nächste Woche studieren wir diesen anderen Beam, den Jerobeam und seine Geschichte. Vater, ich danke dir, dass wir lernen dürfen aus deinem Wort. Und ich danke dir, dass wir jetzt die nächsten Wochen wirklich so ein Kontrastprogramm haben. Aus schlechten Vorbildern und guten Vorbildern. Aus Männern, Königen, die dir treu gewesen sind und aus Königen, die dir nicht treu gewesen sind. Und Gott, ich bitte dich, dass das was tut in unserem Herzen und in unserem Leben. Dass wir mehr und mehr den Wunsch kriegen, dir treu zu sein und dir allein nachzufolgen. Dass wir uns warnen lassen von diesen schlechten Vorbildern. Und Gott, dass wir ausgerichtete Herzen haben, dich zu suchen. Jeden Tag unseres Lebens, jeden Moment unseres Lebens. Dass wir ganz bewusst in deiner Gegenwart und für dich leben. Stärke uns dazu. Und Herr, wir wissen, dass du immer da bist. Aber ich bitte dich, dass wir uns auch immer mehr daran erinnern und daran denken, dass du da bist. Und das wirklich ja, in Anspruch nehmen und so leben, damit rechnen. Ich danke dir, dass du da bist. Amen.